Gott schafft Raum zur Umkehr. Ich lese uns Josua 20, diese 9 Verse. Und der Herr, Jahwe, redete mit Josua und sagte: Sage den Israeliten, bestimmt unter euch Freistädte, von denen ich euch durch Mose gesagt habe. Dahin kann ein Totschläger fliehen, der jemand aus Versehen und ohne Vorsatz erschlägt, damit sie euch eine Freistatt sind vor dem Bluträcher. Und wer zu einer dieser Städte flieht, soll draußen vor dem Stadttor stehen bleiben und vor den Ältesten der Stadt seine Sache vorbringen. Dann sollen sie ihn zu sich in die Stadt nehmen und ihm Raum geben, bei ihnen zu wohnen. Und wenn der Bluträcher ihm nachjagt, sollen sie den Totschläger nicht in seine Hände übergeben, weil er ohne Vorsatz seine Nächsten erschlagen hat und ihm vorher nicht Feind gewesen ist. So soll er in der Stadt wohnen, bis er vor der Gemeinde vor Gericht gestanden hat und bis der hohe Priester gestorben ist, der zu jener Zeit im Amt sein wird. Dann darf der Totschläger zurückkommen in seine Stadt und in sein Haus zur Stadt, aus der er geflohen ist. Da weihten sie Kedesch in Galiläa auf dem Gebirge Naphtali und Sichem auf dem Gebirge Ephraim und Kirjat Arba, das ist Hebron, auf dem Gebirge Juda. Und jenseits des Jordans, im Osten von Jericho, bestimmten sie Bezer in der Wüste, auf der Ebene im Gebiet des Stammes Ruben und Ramot in Gilead im Gebiet des Stammes Gad und Golan in Bashan im Gebiet des Stammes Manasse. Das waren die Städte, bestimmt für alle Israeliten und die Fremdlinge, die in ihrer Mitte wohnten, dass sie dahin fliehen könne, wer jemand aus Versehen erschlägt, damit er nicht stirbt durch den Bluträcher, bis er vor der Gemeinde gestanden hat. Liebe Brüder und Schwestern, wenn man das so liest, dann muss man zunächst sagen: Hanno, wo sind wir denn? Sind wir im Winnetou, Bluträcher? Sind wir im alten Orient, in irgendwelchen verlassenen Gegenden, die längst hinter der Zeit sind? Befremdling, der Bluträcher, was soll das? Nein, hier vollzieht sich etwas. Das ist uns fremd. Gott sei Dank ist uns das heute fremd. Aber es vollzieht sich etwas, was von Gott ausgeht, was Gottes Grundgesetz und Grundgebot zum Leben ist. 1. Mose 9, Vers 6. Nach der Sintflut, nach dieser Feststellung, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Diese Welt, auch nach dem Gericht, ist nicht besser geworden. Das geht alles zugrunde. Da sagt Gott, um Leben zunächst einmal wieder einigermaßen zu ermöglichen, wer Menschen Blut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden. Daher kommt es. Das ist zunächst einmal etwas Ungeheures. So hoch schätzt Gott Leben ein. So hoch, dass es gerecht werden muss, dass es nicht ungestraft, einfach beseitigt, weggetan, erschlagen, ermordet werden kann. Er ist der Herr des Lebens. Das Leben, dieses Leben, hat vor Gott einen unendlichen Wert, dein und mein Leben. Das steckt hinter dem, der Bluträcher, der Gottes Gesetz Leben für Leben zu vollziehen hat. Ein zweites wird daran deutlich, wie unnatürlich ist doch der Tod. Wie brutal. Da kann man sich nicht dran gewöhnen. Dass dieses höchste Gut, das wir Menschen von Gott leben haben, dass das so zugrunde geht, ist brutal. Und auch wenn man es verharmlost und andere Namen gibt, der Freund Hein oder sagt, ist der Kreislauf des Lebens oder der Tod gehört zum Leben. Die Bibel antwortet von der ersten Seite an ganz klar, das ist Unsinn, das ist falsch. Der Tod gehört nicht zum Leben. Sondern der Tod ist das Zerbrechen des Lebens. Der Tod ist der Sünde Sold. Gott hat den Tod nicht hineingeschaffen in seine Schöpfung. So hat er es nicht gemeint. Das haben wir getan. Darum reden wir zuerst, ist unsere erste Überschrift, die Folgen der Sünde. Dann zum Zweiten die Rettung aus Sünde. Und das Dritte die Heimkehr zum Leben. Die Folgen der Sünde seit dem Sündenfall ist dieses schlimme Vorzeichen über dieser ganzen Erde. Tod, Vergehen, Untergang. Das ist das Vorzeichen, unter dem wir alle miteinander leben. Wir halten jetzt über 30 Jahre Weissacher Tage. Manche von euch kenne ich schlank und rank. Jung und hübsch, und ihr kennt mich auch anders. Ja, 30 Jahre gehen nicht spurlos an einem vorbei. Da ist dieses Vorzeichen des Zerbrechens, des Kaputtgehens, das sich immer deutlicher auch an unserer äußeren Gestalt abbildet. Sünde ist eigentlich, setzt eine Kettenreaktion zum Abbruch in Gang. In irgendeinem so Sender im Fernsehen, da kommt so manchmal dieser sogenannte Domino-Day, gell? Da haben die, glaube ich, wochenlang so Dominosteine aufgebaut. Der Rekord, wenn ich mich richtig erinnere, das war kürzlich, ich habe es in der Zeitung gelesen, fast 4 Millionen Steine sind da umgefallen. Schlage ich auch einen Unsinn, gell, baut man auf und dann fällt alles um. Ist blöd eigentlich, auf was der Mensch alles kommt. Aber so, in deinem und meinem Leben hat dieser Domino-Day schon begonnen. Die Steine fallen um. Einer nach dem anderen. So ist unser Leben. So ist es. Der erste Stein, schon viele Steine in deinem und meinem Leben sind umgefallen. Und das fällt unaufhaltsam, bis alles liegt. Ist der Tod. Ist der Tod. Und diese Umfallreaktion, die setzen wir immer und immer wieder neu in Gang mit unserer Sünde, mit unserer Schuld, mit unserem Tun, mit unserer Wegwendung von Gott. Und dieser Domino-Day hat damals begonnen im Paradies, als Adam und Eva von der Frucht aßen. Da ist der erste umgefallen und seitdem fällt diese ganze Welt. Da hinein, in dieses Geschehen, das unabwendbar erscheint, wenn einmal der erste Stein umgestoßen ist, dann geht das automatisch, das kannst du nicht mehr aufhalten. Da hinein. da wehrt Gott dem Untergang. Da setzt er Grenzen, dass nicht alles vollends zerbricht. Liebe Brüder und Schwestern, so hart das klingt, das ist das Gottesgesetz, das in dieser Welt in Geltung ist. Auge um Auge, Zahn um Zahn und schließlich Leben für Leben. Gott wehrt diesem unkontrollierten Untergang. Dieses Gesetz der Vergeltung, das Leben wenigstens einigermaßen möglich bleibt, dass wenigstens diese Grenze normalerweise erreicht wird, unser Leben wäre 70 Jahre und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre, dass nicht ein anderer dir das Lebenslicht ausbläst. Das Gesetz der Vergeltung, das ist auch zunächst sehr positiv. Gell, das wäre ja komisch, da fahre ich mit meinem Auto und überfahre eine Stoppstelle. Und dann komme ich vor Gericht und der Richter sagt, ich verurteile Sie zu lebenslänglich Haft. Das wäre echt komisch. Und dann schlage ich einem anderen eins über den Schädel und komme vor Gericht und der Richter sagt, Sie kriegen ein Bußgeld von 40 Euro. So wäre Leben nicht möglich. Das ist kein Recht möglich, sondern das Gesetz der Vergeltung, das legt fest, für dieses Tun gibt's diese Strafe. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben für Leben. So wird dem Zerbrechen, dem Untergang wenigstens gesteuert. Noch einmal, der Bluträcher, der handelt nicht aus Wut, aus Zorn in Israel, sondern der Bluträcher vollzieht das Gottesrecht. Leben für Leben. Da hinein, jetzt unser Kapitel. Gott redet zu Josua, bestimme Freistädte, Zufluchtsorte. Und zwar in einem speziellen Fall, um den geht es jetzt. Es wird ausdrücklich gesagt, dahin kann ein Totschläger fliehen, der jemand aus Versehen und ohne Vorsatz erschlägt. Er hat unabsichtlich getötet, aber bitte nicht unschuldig. Unabsichtlich ist was anderes wie unschuldig. Wörtlich steht hier bei dem ohne Vorsatz als in die Irre geführter. Wisst ihr, da kommt noch einmal eine andere Dimension der Sünde auf uns zu. Hinter der Sünde, hinter unserem sündigen Tun, da steht der Verführer. Da steht der Verführer. Wer von uns will denn schon bewusst sündigen? Wer geht denn schon aus dem Haus zum Einkaufen in den Supermarkt und sagt so, und heute glaube ich. Das ist ja ganz anders. Er steht da vor dem Regal, kein Mensch schaut zu und das Parfüm lockt und dann verschwindet es in der Tasche. Verführbar. Das ist die Normalform, wie wir sündigen. Das ist unsere Not. Das bleibt unsere Not. Wir sind so verführbare Leute. Das zeigt sich schon an dem Kain. Gott redet ihn an. Ist nicht so? Fragt er ihn, die Sünde lauert bei dir vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Und er sagt ihm auch das Rezept. Gott selber sagt dem Kain, wie er dieser Verführung wehren kann. Wenn du den Blick erhebst, dann gewinnt sie keine Macht. Und im nächsten Vers heißt sofort, da senkte Kain finster seinen Blick. Da setzt der Satan an in unserem Leben. Da sind wir verführbar. Bist du fromm? Eigentlich bist du mir zugewendet. Je enger ich mich zu Jesus fliehe, umso weniger kann die Sünde an mir ansetzen und mich verführen. Bist du fromm, den Blick aufgerichtet? Mach das. Das ist ein ganz praktischer Ratschlag, der uns Christen in vielerlei Situationen sehr hilfreich ist. Wenn du das merkst, jetzt kommt das an mich, dass das und das mich reizt, dann sag ein kurzes Gebet, Herr Jesus, ich will bei dir sein. Und du wirst sehen, wie der Satan abhaut. Wirst du erleben. Wir Christen sind dem nicht entnommen. Im Gegenteil. Wer zu Jesus gehört, wer mit ihm leben will, der wird immer und immer wieder angegriffener sein. Das ist ja das, was der Satan will. Er will uns aus dieser Verbindung herausführen wieder. Er wäre ja blöd, wenn er seine eigenen Leute, die er eh hat, wenn er sich mit denen ständig abgibt. Wir als die Jesus-Leute, wir sind sein bevorzugtes Angriffsziel. Sage nie, ich bin fertig mit der Sünde, bei mir kann man nichts mehr. Nein, nein. Er kennt genau die Stellen, wo du deinen Blick senkst. Und das setzt er an. Der Apostel Paulus kann sogar sagen, und das gilt jetzt für unser ganzes Tun, was nicht aus Glauben geht, das ist Sünde. Was ich nicht aus dieser Jesus-Verbindung lebe, das führt mich in die Irre. Gewiss oft völlig unabsichtlich, aber nicht unschuldig, weil ich mich von ihm abwende. Deshalb sagt er an anderer Stelle, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles jetzt wie? In dem Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Das prägt unser Leben. Christsein ist nicht, dass wir uns je und dann zu frommen Versammlungen treffen. Dass wir uns erheben im Lobpreis und Gottesdiensten. Christsein heißt, Herr Jesus, dir leb ich. Jeden Augenblick, ich bin auf dich gewendet. Ich möchte nichts tun ohne dich. Er sagt selber, ich bin der Weinstock, ihr seid Reben. Wer in mir bleibt, und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und jetzt stellt er nüchtern fest, ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Folgen der Sünde, diese Blickrichtung verlieren, diese Gemeinschaft mit Jesus verlieren. Und dann geschieht es. Dann hat mich der Satan in seiner Spur. Die Folgen der Sünde. Jetzt das zweite, Rettung aus Sünde. Damals hat Gott das so geordnet, bestimme 6 Freistädte, Zufluchtsorte. Das ist nun eine historische Geschichte, so war das damals. Es gab übrigens, gab es auch bei uns im Mittelalter, gab es solche Freistädte. Es haben viele Völker von Israel übernommen. Diese Freistädte, das Alte Testament bildet in allem, was Gott sagt, seine gesamte Heilslinie vorab. Deshalb brauchen wir jetzt gar nicht nur historisch zu hören, sondern wir hören jetzt, was hat denn Gott hier als Bewegung angestoßen. Es gibt eine gegenläufige Bewegung. Nicht die Steine fallen alle um, sondern mitten in dieser vergehenden Welt, da baut Gott Neues. Dafür stehen diese Freistädte, wenn wir allein die Namen ansehen. Die erste Stadt, Kedesh, eigentlich Kadosh, heilig, zum Herrn gehörig. Das ist die erste Stadt. Die zweite, Shechem, auf den Schultern tragen, heißt das auf Deutsch. Da hören wir sofort Jesus reden, wie dieser Hirte, ein Schaf fehlt, und er lässt die 99 und kehrt um und sucht dieses eine und trägt's wieder herzu. Freistatt im Alten Testament. Die dritte, Kirjat Arba, eigentlich offenes Fenster haben. Offenes Fenster, das alttestamentliche Bild durch das Danielbuch, beten, sich auf Gott ausrichten. Die dritte, die vierte Stadt, Bezer, eigentlich geprüft wie Gold, dass Gott uns Menschen hineinnimmt in eine Erziehung, geläutert wie Gold, geprüft im Ofen des Leidens. Die fünfte Stadt, eigentlich wirklich die erhöhte, der Bergrücken, da leuchtet das Kreuz auf, dort, wo es aufgerichtet wird. Und schließlich die sechste Stadt, Golan, offenes Ohr auf Deutsch, hören können. Merkt ihr, was geschrieben ist, ist geschrieben zum Vorbild. In diesen sechs Freistädten, mit ihren Namen, mit ihrer Lage, bildet Gott das vorab, wie er zu seiner Heilsvollendung kommen will. Wie geschieht Rettung aus Sünde? So, dass ich zum Herrn gehöre, dass ich mich zu ihm halten kann. Wie geschieht Rettung aus Sünde, dass Jesus mich sucht und mich heimträgt? Wie geschieht Rettung aus Sünde, dass ich ein offenes Fenster zu Gott habe, dass ich zu ihm rufen kann? Wie geschieht Rettung aus Sünde, dass Gott in meinem Leben ansetzt und mich prüft und mich läutert und mich reinigt und mich klar macht? Wie geschieht Rettung von Sünde? Der Erhöhte, der dort am Kreuz hängt, um meinetwillen, wie geschieht Rettung aus Sünde? Der Herr hat mir das Ohr geöffnet, dass er mich anredet in seinem Wort. Was hier Orte sind, diese sechs Freistädte, das ist die Vorabbildung, die in Jesus dann Person wird und Wirklichkeit. Er allein, er allein. Er kann die Folgen, die Macht der Sünde beseitigen. Er wirft sich in diesen Untergang, um ihn zu stoppen. Er hat es getan. Diese drei Freistädte, die alle auf dem Gebirge liegen. Wir hören im Hinterkopf den Petrus sagen, er hat unsere Sünde hinaufgetragen. Er hat das durchlitten, geprüft wie Gold. Er ist durch das Leiden hindurchgegangen. Bezehrt es in der Wüste liegt, die Wüste Jesu dort am Kreuz. Als er nur noch stammeln und rufen konnte, mich dürstet. Da ist die Freistatt, da ist der Ort, da ist Jesus. Und so wird die Macht der Sünde gebrochen. Er ist die Zufluchtsstadt. Das Wort, das hier steht im Hebräischen für Freistatt, heißt eigentlich ganz wörtlich übersetzt wiedervereint. Wiedervereint. Das tut Jesus. Wiedervereint. Im Alten Testament geht es hier ein Stück um Eindämmung und Bewahrung. Was hier vorab gebildet geschieht, kommt in Jesus zur Vollendung. Das ist der endgültige Gotteswille. Nicht nur Eindämmung und Bewahrung, dass der Zerbruch einigermaßen geordnet und geregelt geschehen kann, sondern im Neuen Testament heißt Rettung aus Sünde nicht, ich fliehe in eine Stadt, sondern im Neuen Testament heißt Rettung aus Sünde, ich lebe aus der Vergebung Jesu. Ich lebe aus der Vergebung Jesu. Das ist nicht nur Bewahrung auf Zeit und Eindämmung, sondern das ist, der Petrus kann sagen, wir sind wie die neugeborenen Kindlein. Neutestamentlich, wo Jesus in unserem Leben mir Vergebung zuspricht, da ist's weg. Da ist weg. Gell, das ist die Not des Älterwerdens. Je älter man wird, umso mehr kommt ja aus der Vergangenheit. Man erinnert sich plötzlich an Geschehnisse und Dinge im Täglichen, da lässt der Kopf ein bisschen nach. Aber das, was früher war, das ist plötzlich ganz glasklar da und ist ja nicht immer schön. Einem so vieles ein, das ist die spezielle Versuchung älterer Christen durch den Satan. Dort setzt er an der Struktur unseres Hirns. Dass wir, je älter wir werden, umso mehr zurückblicken und auch und gerade unser Versagen sehen. Da setzt er an. Und dagegen steht die Vergebung Jesu. Wisst ihr, der Satan, der hat bei der Buchprüferprüfung eine glatte Eins gemacht mit Zusatzsternchen. Der hat alles bis aufs Letzte in deinem Leben registriert. Der Satan ist ein unwahrscheinlicher Registrator. Der weiß alles von dir. Und er hält es dir immer wieder vor. Aber das Entscheidende ist, wie ist denn vor Gott? Darf ich so direkt sagen, wenn du gestern Abend vor dem Einschlafen gesagt hast, Herr Jesus, ich bring dir diesen Tag wieder zurück. Alles, was mir jetzt bewusst ist, wo ich in meinen Gedanken so sauer war auf den, bitte vergib mir. Wo ich den anderen so angeherrscht habe in meiner Wut geschwind, bitte vergib mir. Ich sage ihm das alles, was mir durch den Tag bewusst wird. Und dann nehme ich das an, wer seine Sünde bekennt, da ist er treu und gerecht, dass er sie vergibt. Dann nehme ich das an. Heute schafft man ja mit dem Computer, Gott hat einen Supercomputer. Und jetzt kannst du ihm sagen, lieber Gott, jetzt gib einmal den 19.11.2004 in deinen Computer ein und mach mir einen Ausdruck, was da in meinem Leben war. Und dann macht es der Gott, der druckt drauf und wisst ihr, was rauskommt? Ein weißes Blatt. Ein weißes Blatt. Du stickst drauf. Stickst drauf. Wo Jesus uns vergibt, da ist das gelöscht. Da ist nichts mehr da. Das ist nicht nur Freistatt, warte. Irgendwann gerät das in Vergessenheit, sondern ist nichts mehr da. Das ist die Großtat Jesu für uns. Wir leben nicht sündlos, das stimmt nicht. Aber wir leben vergebungsempfangend, sündenbekennend. Hier steht ein kurzer Satz noch dabei, der ist zunächst geschichtlich. Der Totschläger darf zurückkommen, wenn der hohe Priester, der zu jener Zeit im Amt ist, gestorben ist. Der hohe Priester ist gestorben. Der Jesus ist gestorben für dich und mich. Ich darf zurückkommen. Ich darf heimkehren. Ich bin mit Gott in Ordnung. Weis den Satan zurück, wo er dich immer wieder an diesen Stellen angreift und dir das Alte vorhält. Und dann sag ihm, ja, es stimmt, du erinnerst mich an was, das war so, das war kein Ruhmesblatt für mich, das war echt schlimm, aber das ist weg. Nur du hast noch. Jesus hat es nicht mehr. Vergebung heißt Tilgung. Wenn deine Sünde gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Das ist dieser Computerausdruck. Schnicks drauf. Schneeweiß. Nimm das in Anspruch für dich. Nimm das in Anspruch. Wenn es so wäre wie damals in Israel im Alten Bund, dann wären wir wahrscheinlich alle auf der Flucht irgendwann einmal. Müssten in eine Freistadt abhauen. Eine kenne ich, weil im Schönbuch. Dann hätte das einen riesen Bevölkerungszuwachs. Nein, wir müssen nicht mehr fliehen. Wir müssen nicht mehr fliehen. Du darfst mit dem, was dein Leben belastet, zu Jesus kommen. Und er tilgt's, er nimmt's weg. Er ist der Freiherr. Wir haben keine Freistatt mehr, sondern einen Freiherr. Er macht dich frei. Weißt du kannst unterscheiden, wenn das kommt, dass du dich erinnerst, an dein Versagen, an deine Schuld, an deine Sünde. Wenn das kommt und du kriegst Angst dabei, dann ist nicht vom Geist Gottes, dann ist der Satan. Dann will er dich packen. Dann sag ihm, hör auf, du Oberbuchhalter. Du kannst noch viel mehr aufschreiben, das stimmt alles. Aber bei Jesus ist gelöscht. Wenn du Sünde erkennst und darüber traurig wirst, dann ist der Geist Gottes. Das ist ein großer Unterschied. Ob ich Angst habe oder ob ich traurig werde. Wenn du traurig wirst drüber, dann deckt dir der Geist Gottes auf und sagt dir, du, da geht's in deinem Leben zum Zerbrechen. Und dann bekenn das, dann sag das zu Jesus. Wie heißt es vom Petrus nach seiner Verleugnung? Und er verkroch sich ins letzte Mauseloch, weil er fürchterlich Angst vor Jesus hatte. Nee, er ging hinaus und weinte bitterlich. Wenn du Angst kriegst, dann ist der Satan, der dir deine Sünden vorhält und dich mit der Angst wegtreiben will von Jesus. Wenn der Geist Gottes in deinem Leben wirkt, dann macht er dich traurig. Die Folgen der Sünde, Rettung aus Sünde, die Heimkehr zum Leben. Ihr sollt, so wird den Bewohnern dieser Freistätte gesagt, ihr sollt diesen Menschen in eure Stadt nehmen. Das hebräische Wort heißt ganz wörtlich, ihr sollt ihn einernten. Jetzt hören wir wieder Jesus. Matthäus 9, als er das Volk sah, da jammerte ihn. Schafe ohne Hirte, verschmachtet, zerstreut, kaputte Leute. Und jetzt sagt Jesus, die Ernte ist groß. Da, wo das Missratene kaputte ist, da, wo unser Leben zugrunde gehen will, da will Jesus ernten, da will er helfen. Da sucht er seine Leute, da muss doch Hilfe sein. Die Ernte ist groß. Wir Christen stehen in dieser Erntebewegung nicht die Abkehr von dieser bösen Welt, sondern die Hinkehr. Gerade dort, wo es immer böser wird, da muss diese Botschaft des Evangeliums, die gute Nachricht hin. Darum sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Wir können jetzt hier in diesem Saal und in den anderen Räumen immer mehr Lichter reinstellen. Dann wird es immer noch ein bisschen heller, aber es wird auch ungemütlicher. Wir fangen an zu schwitzen. Licht zu Licht ist eigentlich ein Unsinn. Die reichen gut, die wir hier haben. Wo muss Licht hin? Licht muss dorthin, wo es dunkel ist. Wir sind jetzt hier eine Lichtversammlung. Lauter Leute, die diesen Jesus kennen, der sagt, ich bin das Licht und ihr leuchtet von mir her. Und jetzt tragen wir das Licht hinaus und zünden es an, dort wo es sappenduster ist. Ihr seid das Salz der Erde. Wir sind jetzt eine gesalzene Versammlung. Lauter Salzleute Jesu. Aber wo soll Salz hin? Dort, wo es beginnt zu faulen, dort, wo alles so fad ist, dort soll das Salz hin. Wenn man ständig Salz zu Salz tut, Leute, es zieht im Laufe der Zeit Wasser und gibt Bolle. Es gibt so viele christlichen Bolle. Lauter Salz. Aber die gehen nicht mehr hinaus. Nicht, dass du jetzt sagst, ich habe mich so wohl gefühlt bei diesen Weihsachertagen, bei den Abenden. Das ist ja schön, das ist ein ganz großes Geschenk, dass wir so zusammen sein können immer wieder. Aber das Wichtige geschieht dort, wo es so fad ist. Wo es anfängt zu faulen. Du bist Salz in deiner Umgebung, in deiner Familie, wo die Kinder so gar nicht mehr mitgehen. Und der Satan dich immer wieder angreift und sagt, das warst du, das hast du alles verbockt. Nein, sag, ich habe das Jesus hingelegt und jetzt bin ich Salz und ich will das so ihnen vorleben und warte darauf, dass der Herr eingreift und hilft. Das ist unsere Situation. Einernten. Menschen den Weg zur Umkehr zeigen. Nicht sagen, dort gibt's eine Freistatt, da kannst du für deine Bosheiten für einige Zeit ungeschoren bleiben, sondern du darfst kommen und das Leben beginnt für dich. Ich zeig dir diesen Freiherr, ich lebe selber von ihm. Jetzt beginnt erst mein Leben mit diesem Jesus. So kann ein Sünder umkehren. So geschieht Neues. So wird dieser Untergang gestoppt. Er vollzieht sich noch äußerlich. Der alte Mensch wird abgebaut. Der wird abgebaut. Aber der Innere, der wird von Tag zu Tag erneuert. Der wächst der Ewigkeit entgegen. Nicht mehr Domino Day, es fällt alles um und du kannst nichts mehr stoppen, sondern jetzt wächst in dir das Neue. Es wächst in dir. Du darfst, so heißt es, er kann wieder heimkehren. Mir ist es einmal bewusst geworden, schon viele Jahre her, ich war mit Singen in einem Dschungeldorf. Da wurde zum ersten Mal, hat er gesagt, jetzt wirst du zum ersten Mal diesen Menschen das Evangelium predigen. Da gibt's ja nur dieses, dass man die ganz einfachen Geschichten von Jesus weitererzählt. Das ist das Verständliche, da kommst du mit hohen Dingen nicht weit, sondern das sind nur Jesus-Worte. Und ich habe diese Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt. Und als ich dahin kam, wie dieser Erzlum, dreckig, stinkend, kaputt, wie der zurückkam. Und der Vater sah ihn von Ferne, lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals, küsste ihn. Da entstand unter den Zuhörern in diesem Dorf eine richtige Aufregung. Einer ist sogar aufgestanden, hat etwas gerufen. Ich war ganz perplex. Dann habe ich ihn gefragt und sing, was sagt denn der? Und dann übersetzt er mir, der sagt, der lügt, das kann nicht sein. Da habe ich gemerkt, wie unwahrscheinlich nach unserem menschlichen Denken und Ermessen das ist, was Gott uns tut. Das kann nicht sein. Das verletzt alle unsere Vorstellungen von Gerechtigkeit. Ja, unsere Vorstellungen von Gerechtigkeit, die gehen zunächst mit dieser Freistatt. Das ist uns einigermaßen plausibel. Aber dass Jesus das völlig anders macht und wir gerecht sind wegen ihm und es nicht auf unsere Qualität ankommt, das ist das Umwerfende. Das ist die Geschichte von der Heimkehr. Das ist wahr. Nicht er lügt, sondern das ist wahr. Und das hat damals schon die Frommen Israels bis aufs Blut gereizt. Aber es gibt keine höhere Theologie. Es gibt keine tiefere Erkenntnis Gottes als dieser schlichte Satz: Hier kommt ein armer Sünder her, der gern ums Lösgeld selig wär. Das ist Evangelium in seiner reinsten Form. Früher, wir waren ja 6 Kinder zu Hause, wenn dann der Muttertag kam, dann haben wir immer gefragt: Mama, was willst du denn zum Muttertag? Und sie hat eigentlich immer die gleiche Antwort gegeben: Ich will liebe Kinder. Das konnten wir in der Regel nicht so nach ihrer Vorstellung erfüllen. Sie will liebe Kinder. Wenn du Jesus fragst: Herr Jesus, was willst denn du von mir? Dann sagt er: Du, ich will all deinen Schund. Ich will all das, was in deinem Leben missraten und kaputt ist. Das will ich von dir. Es ist die größte Freude für Jesus, zu vergeben. Das will er. Dazu ist der Menschensohn gekommen, Sünder zu suchen und selig zu machen. Wisst ihr, wenn du kommst und fliehst zu diesem Freiherr mit dem, was dein Leben belastet, dann ist es nicht so, dass Jesus Zähne knirschend sagt: Ha, machen wir's halt nochmal. Ein Oberfettsapper, ich will ihm noch mal eine letzte Chance geben. Sondern wenn einer kommt mit seinem ganzen Bettel, dann geschieht genau das, was beim verlorenen Sohn geschehen ist. Der Vater ruft ein Fest aus. Im Himmel wird Fest Freude sein über einen Sünder, der Buße tut, der umkehrt, der hinflieht zu diesem Freiherr. Das ist die Botschaft. So ist ein Neuanfang gesetzt. Du darfst zurückkommen. Hier heißt, er darf zurückkommen in seine Stadt und in sein Haus, in die Stadt, aus der er geflohen ist. Du darfst zurückkommen. Wie singen wir am Christfest? Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehrenpreis. Ja, sogar noch mehr. Nicht nur du darfst zurückkommen aus dem Ort, aus dem du geflohen bist, sondern du darfst heimkommen. Jesus sagt: In meines Vaters Haus, da sind viele Wohnungen. Und ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Stell dir das mal ganz direkt vor. Jesus ist hingegangen. Und im himmlischen Jerusalem, da hat er deine und meine Wohnung jetzt vorbereitet. Leute, da ist schon das Türschild dran. Was will er mehr? Wonach sehnt er sich mehr, als dass ich einziehe? Amen. Herr Jesus, das können wir so schwer fassen. Wir hätten es gern wie damals so eine Freistadt, wo es einigermaßen übersichtlich zugeht. Und jetzt ist das alles in dir da. Wer an dich glaubt, wer dir vertraut, der hat Leben. Jetzt schon. Der ist nicht diesem Untergang als letztes ausgesetzt, sondern er wächst dir entgegen. Herr, ich danke dir. Ich bete dich an darüber. Ich lobe dich. Mach uns frei von unseren Ängsten wegen unserer Sünde. Du willst vergeben. Keiner, der heute Abend hier ist und das hört, dass er das weiterschleppt, sondern dass er zu dir, dem Freiherr, flieht. Das wirkt durch deinen Geist. Wir beten dich an. Amen.